Clara ging schneller. Anderen Menschen war es ein Rätsel, wie Clara es schaffte, dieses Tempo zu erreichen, ohne zu rennen. Clara, die gerne in Metaphern dachte, sofern sie zu ihren Gunsten sprachen, stellte sich vor, dass sie mit ihrer schnellen Gangart viele Menschen an den unkrautgesäumten Rändern ihres Lebensweges hinter sich gelassen hatte. Ehemänner, Geliebte, Konkurrenten. Leute, die zu langsam gewesen waren, zu behäbig, um mit ihr mithalten zu können. »Weißt du, warum wir immer noch befreundet sind?«, fragte Clara. Sie versuchte, so ruhig und gleichmäßig zu atmen, als würden sie gemächlich einen Waldweg entlang schlendern.
»Weil es sonst niemand mit dir aushält?«,
Marie schnaufte. »Weil du die einzige Person bist, die ich kenne, die in normalem Tempo läuft. Die Welt ist voller Menschen, die schleichen.«
»Jetzt lauf ein bisschen langsamer, um Himmels Willen. Das ist immer noch ein Friedhof. Die Leute denken, du joggst.«
»Du solltest wirklich mit dem Rauchen aufhören, weißt du?«
Clara wies auf eine Ansammlung grau verwitterter Grabsteine am Wegrand. »Alles Raucher!«
»Lauf gefälligst langsamer!«
rief Marie ihr hinterher, nun ernstlich verstimmt. Clara lachte sie aus.
»Wieso? Kannst du nicht mehr mithalten?«
Marie warf ihr einen herablassenden Blick zu und ging ebenfalls schneller, bis sie auf gleicher Höhe mit Clara lief.
»Du bist kindisch!«
Marie drängte sich an einer Dame mit Plastikregenhaube vorbei, die eine Schubkarre voller Begonien vor sich herschob. Eine Weile liefen sie verbissen nebeneinander her. Kein Joggen, aber definitiv Powerwalking.
»Das ist wirklich lächerlich«, zischte Marie ihr zu. »Aus allem machst du einen Wettkampf.«
Clara lächelte sphinxhaft. »Dann mach doch nicht mit.« Als sie das schmiedeeiserne Friedhofstor erreicht hatten, taten beide ihr Bestes, sich ihre Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Marie tastete nach dem Zigarettenpäckchen in ihrer Brusttasche, bis ihr einfiel, dass sie heute ja gar nicht ihre Lederjacke, sondern den Mantel trug. Stattdessen griff sie in ihre Handtasche, fand das Päckchen und ihr silbernes Benzinfeuerzeug.
»Ich muss zu meinem Taxi«, sagte Clara und zog ihr iPhone hervor, während sich Marie mit zitternden Fingern eine Zigarette anzündete. Sie nahm den ersten Zug, noch ehe sie zu Atem gekommen war, und hustete. Rauch stob in alle Richtungen.
»Weißt du, ich habe nachgedacht.«
Clara erschrak. Diesen Tonfall kannte sie nur allzu gut. Mit einem Mal hätte sie nichts dagegen gehabt, noch weitere 10 Kilometer zu laufen, nur um von hier wegzukommen.
»Ich habe nachgedacht« bedeutete immer Ärger.
Clara sah das so. Ab und zu bekam Marie die Lebenskrise wie andere Leute die Grippe. Dann haderte und jammerte sie wochenlang und hielt alles, was sie je getan hatte, für einen Fehler. Natürlich war es keine echte Lebenskrise, keine von der Sorte, die einen dazu brachte, all seinen Besitz aufzugeben, ins Kloster zu gehen, etwas Drastisches zu tun oder überhaupt irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Es war eher ein gepflegter Yuppie-Luxusleben-Blues, der es einem trotzdem erlaubte, in einem schicken Restaurant zu Mittag zu essen, eine Matinee-Vorstellung im Theater zu besuchen oder sich von einem sauteuren Edelfriseur die Haare schneiden zu lassen. Sofern man das alles mit tragischer Leidensmiene tat, die jedem, der nicht schlau genug war, schleunigst die Flucht zu ergreifen, mitteilen sollte, was ist das am Ende schon wert? In Wahrheit liebte Marie ihr Leben natürlich. Sie hatte auch allen Grund dazu. Bis vor einem Jahr hatte sie eine der exklusivsten Galerien der Stadt geleitet. Dann hatte sie sich freiwillig ins Privatleben zurückgezogen. Noch immer verfügte sie über einen beeindruckenden, halbwegs amüsanten Bekanntenkreis und eine Penthouse-Wohnung in bester Lage. Wie Clara hatte sie sich ihre Karriere aus dem Nichts aufgebaut. Wenn man von einem winzigen Fehltritt in den 80ern absah, hatte Marie alles richtig gemacht. Das Ergebnis dieses Fehltritts war ein teigiger, beruflich vor sich hin dümpelnder Sohn, der ihr nun zum Dank für seine Existenz in regelmäßigen Abständen ins Telefon heulte und seine Mutter für alles verantwortlich machte, was in seinem miserablen Leben verkehrt lief. Nach solchen Gesprächen war Marie immer fix und fertig.
Er sagt, ich sei nie für ihn dagewesen, flüsterte sie dann mit weitwunder Stimme ins Telefon. Er habe immer gespürt, dass er bei mir nicht an erster Stelle stehe. Im Grunde hätte ich mich nie für ihn interessiert.
Spätestens an diesem Punkt verlor Clara die Geduld. Wie kam es eigentlich, dass Kinder automatisch davon ausgingen, dass sie für ihre Mütter interessant seien, und das praktisch von Geburt an? Was taten sie denn, um sich so interessant zu machen? Wenn sie an den Sohn ihrer Freundin dachte, fiel ihr nur ein pastöser, weinerlicher Junge ein, der an einem Sommertag einmal auf die Ledersitze ihres brandneuen Cabrios gekotzt hatte. Dies mochte keine repräsentative Momentaufnahme aus dem sicher reichen Bilderbogen seiner Kindheit sein, doch tatsächlich war es das einzig annähernd erinnerungswürdige Ereignis, das sie mit Jannik in Verbindung brachte. Es wäre klüger gewesen, sich einen Hund anzuschaffen, bemerkte Clara bei solchen Gelegenheiten gern. Und egal, wie verheult Marie auch war, dieser Satz brachte sie immer zum Lachen. Aber Clara meinte es ernst. Ein Hund liebte einen bedingungslos. Kinder erwarteten, bedingungslos geliebt zu werden, egal was für Kotzbrocken sie waren. Sicher, ein Hund machte eine Menge Dreck und spätestens nach einer Woche roch das ganze Haus nach ihm. Doch zumindest war das Ganze kein reines Verlustgeschäft. Man gab einem Hund, was er brauchte, und bekam Liebe. Man gab einem Kind, was es brauchte, und bekam Vorwürfe. Sie selbst hatte da so ihre Erfahrungen gemacht. »Hast du wieder mit Jannik gesprochen?« fragte Clara argwöhnisch. Marie schüttelte milde den Kopf. »Es hat nichts mit ihm zu tun. Ich habe über etwas anderes nachgedacht.« Sehnsüchtig lauschte Clara dem verheißungsvollen Rauschen der Hauptverkehrsstraße. Wenn es nicht die Juppie-Lebenskrise oder die Kinderkrise war, dann blieben nur noch die Pläne fürs Alter. Was hatte sie sich nicht alles schon anhören müssen? Maries Plan, in ihre Heimatstadt zurückzukehren, ein Mehrgenerationenhaus zu gründen und, das war der Gipfel gewesen, zusammenzuziehen. Sie konnte sich noch erinnern, wie sie auf Maries Terrasse gesessen hatten, die zweite Flasche Wein halb leer zwischen ihnen, während Marie vor Begeisterung auf die Tischplatte getrommelt hatte. »Das ist doch eine tolle Idee. Wir können füreinander da sein im Alter. Wir können das Kaminzimmer haben und so eine süße Wohnküche mit Kachelofen.« Nach etwa einer halben Stunde hatten Marie diese selbstgenügsamen Träumereien nicht mehr gereicht. Sie wollte, dass Clara Stellung bezog. »Du kannst ganz ehrlich sein«, sagte sie. »Was geht dir durch den Kopf?« Um Zeit zu gewinnen, hatte Clara ganz langsam an ihrem Glas genippt und überlegt, wie sie ihre Gefühle auf diplomatische Art in Worte fassen sollte. Schließlich hatte sie sich würdevoll in ihrem Stuhl aufgesetzt und die Augen verdreht, bis die Pupillen in den Höhlen verschwanden und man nur noch das Weiße sah. »Wirk«, hatte sie gesagt. Ganz klar und deutlich artikuliert. Sicher keiner ihrer rhetorischen Glanzmomente, doch alles in allem brachte es ihren Gemütszustand in diesem Moment recht treffend auf den Punkt. Jenes unglückselige Wirk hatte ein ernstes Zerwürfnis nach sich gezogen. In Telefonzeit übersetzt hieß das drei volle Wochen strafenden Schweigens. Wenn Clara anrief, nahm Marie nicht ab. In der Galerie war sie nicht für sie zu sprechen. Marie ließ das Schweigen schwelen. Sie wollte, dass sie litt. Clara konnte ihr keinen Vorwurf machen. Freundinnen reagierten leicht empfindlich, wenn man beim Gedanken an ein gemeinsames Zusammenleben die Augen verdrehte und Brechreiz andeutete. Und weil die Sachlage in diesem Fall die Frage, wer wen beleidigt und folglich Buße zu tun hatte, so eindeutig gewesen war wie sonst nur selten, hatte Clara zu Kreuze kriechen müssen. Am Ende hatte sie die Adresse ihres Lieblings-Feinkost-Caterers geopfert, eine Adresse, die sie 20 Jahre lang wie ihren Augapfel gehütet hatte. Es war ein hoher Preis gewesen, zu hoch, fand Clara, aber zumindest hatte die Geste ihren Zweck erfüllt und den wackeligen Frieden wiederhergestellt. Doch so ein Gespräch, das hatte sie sich geschworen, würde sie sich nie wieder aufzwingen lassen.
Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll.
Marie hielt den Blick auf die tropfenden Zweige der Kastanie hinterm Zaun gerichtet. Clara erwog ernsthaft, sich ans Herz zu fassen und einen Infarkt vorzutäuschen, als plötzlich der durchdringende Pfeifton einer Lokomotive erklang. Die beiden Frauen zuckten zusammen. Marie sah sich verwirrt nach einer heranrasenden Dampflokomotive um.
»Mein Wecker!« Clara lachte erleichtert. »Gefällt dir mein neuer Klingelton? Gott sei Dank ist er nicht während der Feier losgegangen.«
Konzentriert begann sie, auf ihrem iPhone herumzutippen, als wäre das Ausstellen eines Handyweckers ein hochkomplizierter technischer Vorgang, der ihre volle Aufmerksamkeit erforderte. Nach ungefähr einer Minute blickte sie zerstreut auf. »Was wolltest du sagen?«
Marie schüttelte nur den Kopf. »Ach, nichts, vergiss es.«
Clara kannte diesen Tonfall, schroff und eine Spur verletzt. Doch die Stimmung für Geständnisse war eindeutig verflogen. Das machte Clara mutig.
»Nein, sag ruhig, wir können über alles reden.«
Sie drehte ihr Handgelenk und sah auf die Uhr.
»Eine halbe Minute habe ich noch.«
»Vergiss es.
Beerdigungen machen einen wohl einfach nur...«
Marie seufzte. Clara nickte. »Reich«, ergänzte sie im Kopf. Denn auf Beerdigungen, die irgendetwas anderes mit ihr machten, ging sie schon lange nicht mehr. Sie hatte das Glück, über einen gesunden, stets wohlgelaunten Bekanntenkreis zu verfügen, weil sie etwas dafür tat. Wenn sie hörte, dass jemand, mit dem sie verkehrte, sterbenskrank war oder unter Depressionen litt, tat sie das stilvollste und, wie sie fand, einzig Richtige. Sie rief den Blumenservice an und strich den Namen des Betreffenden für immer aus ihrem Adressbuch.
»Bitte denk an die Vernissage nächste Woche«, sagte Marie.
Clara runzelte die Stirn und nickte. Marie wusste, dass sie die Vernissage nicht vergessen hatte, aber sie war anhänglich und zögerte den Moment des Abschieds hinaus. Sie wollte sich noch etwas herumdrücken und über Nichtigkeiten reden. Es war ein Ritual, aus dem sie an verstörenden Tagen manchmal Trost schöpfte. Obwohl Clara diese Angewohnheit schon seit der Schulzeit auf die Nerven ging, ließ sie es ihr heute ausnahmsweise durchgehen. Geduldig hörte sie zu, während Marie ihr umständlich von der Auktion erzählte, die als Teil der Vernissage ausgerichtet werden sollte.
»Es ist für einen wohltätigen Zweck«, erklärte Marie.
»Was ist denn der wohltätige Zweck?« erkundigte sich Clara höflich. Marie geriet ins Stocken.
»Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, es geht um Flüchtlinge. Oder nein«,
sie überlegte.
»Vielleicht um kranke Kinder?«
»Vielleicht geht es um kranke Flüchtlingskinder.«
Clara war durchaus kompromissbereit.
Marie hatte vergessen, an ihrer Zigarette zu ziehen. Die Glut hatte sich vorgefressen und ein graues, längliches, bröckelndes Aschestäbchen neigte sich dem Boden zu. Einen Moment lang sah Maries Gesicht so leer aus, dass Clara fröstelte.
»Ich muss jetzt zum Taxi, bevor der Fahrer irgendeine andere Alte mitnimmt«, sagte sie.
Marie schnippte die Asche auf den Boden und Clara gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
»Clara?«
Clara drehte sich vorsichtshalber nicht um.
»Zieh nicht wieder dieses schreckliche Kleid an, sonst halten die Leute am Ende dich für den wohltätigen Zweck.«
Clara schüttelte mitleidig den Kopf.
»Für dieses Kleid, meine Liebe, braucht man wirklich tolle Beine. Du mit deinen Stampfern bist doch bloß neidisch.«
»Ja«, sagte Marie, »das bin ich.«